Weil man mir natürlich dann immer gesagt hat, ja, hättest du vorher was gesagt. Da sage ich, nee, das will ich ja gar nicht. Ich will ja, dass wir hinterher im Prinzip die brutalsten Betrachter unserer Leistung sind. Denn nur so können wir uns verbessern.
Suits and Sneakers. Der Deininger Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider.
Was zeichnet Führung in der Rundfunkbranche aus? Der Name unseres heutigen Gasts, Tim Engelmann, mag Ihnen vielleicht nicht gleich ein Begriff sein, doch es gibt wohl kaum jemanden in Deutschland, der nicht eines seiner Werke kennt. Er hat die 4 ersten Bodo Bach-CDs mitproduziert und gestaltete seit 10 Jahren das Programm von PurPlus und war Redakteur für die Sendungen wie Die Anstalt, Pelzig hält sich, Funk und das Neo-Magazin Royal. Mit über 30 Jahren Erfahrung in Radio, Fernsehen kennt er die deutsche Rundfunkbranche wie kaum ein anderer. Heute blicken wir gemeinsam auf seinen nicht immer geradlinigen Karriereweg und fragen, was Führung in der Rundfunkbranche ausmacht. Mein Name ist Joy Tanaratscha und bei mir ist Harald Fortmann.
Moin auch von meiner Seite. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers. Über sich selbst sagt unser Gast, mir fällt eigentlich immer etwas ein. Und diese enorme Kreativität ist es, die ihn ausmacht und antreibt, jeder Situation eine humorvolle Seite abzugewinnen und die Meinungsbildung in Deutschland mitzugestalten. Willkommen, Tim, zum Podcast Suits & Sneakers.
Fühle mich gar nicht so groß, aber freue mich, dass ich so anmoderiert worden bin. Vielen Dank.
Sehr gerne. Tim, du bist mittlerweile gut 30 Jahre in der Rundfunk- und Medienbranche, aber eigentlich hast du kurz nach deinem Studium eine ganz andere Karriere eingeschlagen. Zunächst hast du dich in einer Werbeagentur niedergelassen, die du aber nach 2 Jahren schon verlassen musstest. So stellt man sich ja nicht unbedingt einen Berufseinstieg vor. Was hat dich in dieser Zeit geprägt?
Also ich gehöre der Generation der Boomer an und uns Boomern war das Lebensgefühl mitgegeben worden, von euch gibt's so viele, dich persönlich brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Sei froh, wenn du irgendwas kriegst. Und meinem Studium Germanistik, Philosophie, Kommunikationswissenschaften ist man nicht so die Perle auf dem Arbeitsmarkt gewesen damals. Und dann habe ich mich beworben, habe in einer Werbeagentur angefangen, die damals auch interessante Sachen gemacht hat, nämlich den DM-Etat hatte. Ich habe mit Götz Werner dann verhandelt über verschiedene Dinge. Wir haben damals die Alnatura-Serie an den Start gebracht mit dieser Agentur. Ja, und dann war das für mich so ein Gefühl von, boah, geil, das läuft ja richtig gut. Und dann passiert etwas, was so ein bisschen Größenwahn und falsche Einschätzung von Machtverhältnissen dann mit sich bringt. Und dann habe ich mich mit meinem Chef gestritten und der hat mich rausgeworfen. Und dann musste ich halt mich neu orientieren, habe gedacht, also wenn du als Germanist und Philosoph in der Werbeagentur nach 9 Monaten Etatverhandlungen führen kannst und sollst und die erfolgreich führst, dann kriegst du vielleicht auch irgendwas anderes hin und hab da einfach weitergemacht.
Nach deiner Zeit bei der Agentur hast du durch Zufall eine Zeitungsannonce gesehen. Hol uns doch da mal an.
Ja, also ich habe mich natürlich direkt beworben, ist ja klar. Ich habe in München gelebt, das war die erste Station und München war auch damals schon richtig fucking teuer, was die Lebenshaltung anging. Ich hatte so ein kleines Mini-Apartment für 1000 Mark. Das war viel Geld damals. Ich konnte jetzt nicht vom Arbeitslosengeld leben. Das war völlig ausgeschlossen. Und dann habe ich mich beworben, hatte bei Krone einen Job als Werbeleiter angeboten bekommen. Und dann las ich in der Zeit eine Anzeige, wollen Sie Rundfunkprofi werden? Bei entsprechender Qualifikation zahlt das Arbeitsamt diese Umschulung. Dann habe ich mich da sofort hintergeklemmt. Also ich bin nach Hause gegangen und habe dort das klassische Telefon in die Hand genommen, weil Handys gab es noch nicht. Hab dann da angerufen, mich beworben, bin hingefahren, habe da Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, habe mit der Frau vom Arbeitsamt gesprochen. Die sagte, ja, Sie müssen ja erst mal ein halbes Jahr arbeitslos sein, bevor wir Sie da vermitteln können. Ich gesagt, das ist doch völliger Bullshit. Ich bin jetzt sofort bereit und dann bin ich Ihnen in 11 Monaten bin ich bei Ihnen aus der Statistik verschwunden. Ist doch viel besser, als wenn Sie mich jetzt ein halbes Jahr bezahlen fürs Nichtstun und dann noch die Umschulung. Da haben Sie 7 Monate oder 6 Monate verloren. Dann sagte sie, Sie wollen das wirklich machen, gell? Ich gesagt, ja. Dann bin ich nach Nürnberg gegangen und habe dort Radio machen gelernt. In einem Crashkurs, der ein Jahr dauerte, hat er mich zu einem kleinen Rundfunk-Anfängerprofi gemacht und mir meine heutige Frau beschert. Also super Deal.
Besser geht's ja kaum. Was würdest du den Menschen raten, die genau vor so einer Entscheidung stehen, ob sie einen Sprung auf eine andere Karriere wagen? Ich meine, gerade auch mit der ganzen Purpose-Diskussion, die wir haben und auch den Möglichkeiten, die es ja heute auch viel mehr gibt als früher, auch als Quereinsteiger reinzugehen, stellt sich die Frage hier oft, was sind so deine Tipps da?
Ich rate auch jungen Kolleginnen und Kollegen, die bei uns Praktikum machen, die studentische Aushilfen sind, sage ich immer, egal was du machst, versuch das möglichst gut zu machen, gib Vollgas und guck, was passiert. Halt die Augen offen. Ich mache mir den Spaß und erzähle das dann Studentinnen und Studenten, die bei uns anfangen. Die sind dann immer so völlig geplättet. Und sage ich, ja, aber Tatsache ist, als ich so alt war wie du, habe ich überhaupt keinen Schimmer gehabt, wo das hinführt. Lebensläufe lesen sich immer nur in der Retrospektive sinnvoll. Als ich da jetzt nach Nürnberg gegangen bin, um bei Tipp Medienpraxis so eine Ausbildung zu machen, habe ich doch nicht an eine Karriere gedacht. Ich habe gedacht, okay, München ist viel billiger als München. Ich werde schon irgendwas kriegen. Also es ist eher so wie beim Bergsteigen. Mach den nächsten Schritt. Und ich weiß gar nicht, ob ich auf den Gipfel damals geguckt habe. Ich hätte gar nicht gewusst, wo der ist. Ich wollte einfach das machen und fand, das war eine brillante Idee.
Einfach mal machen, finde ich ein gutes Motto. Wir haben in der letzten Folge ja auch das Thema Polymaten gehabt. Eben Menschen, die viele Fähigkeiten ja auch haben oder mehrere Fähigkeiten gleichzeitig haben. Ich glaube, das ist vielleicht auch einer der Treiber, eben auch was Neues auszuprobieren. Aber was würdest du denn sagen, jetzt auch gerade in der Retrospektive, was sind denn dann Vorteile für dich oder für jeden anderen Arbeitnehmer, der einfach mal was Neues ausprobiert und auch so ein Karrierefeld oder eine Branche wechseln würde?
Also mir hat damals einfach geholfen, dass ich Dinge ausprobiert habe. Ich hatte keine Kinder, keine Familie, nix und konnte sehr bescheiden leben. Als Student bin ich mit 650 Mark ausgekommen und brauchte nicht so wahnsinnig viel. Ich hatte weder ein Auto noch sonst was und konnte mich immer wieder ausbreiten und auch einschränken. In der Werbeagentur habe ich ganz gut verdient, aber ich brauchte diese Kohle nicht, um durchzukommen. Und diese Freiheit, die hat mir sehr geholfen, Sachen auszuprobieren, von denen ich natürlich nicht gewusst habe, ob die funktionieren. Und dann der nächste Punkt war, ich habe immer wahnsinnig viel gelesen, alles Mögliche, auch Fachliteratur, naturwissenschaftliche Werke, geschichtliche Werke. So habe ich übrigens auch studiert. Also ich habe historische Vorlesungen besucht, ich war bei den Psychologen, bei den Volkswirtschaftlern. Ich habe immer wahnsinnig viel aufgenommen. Meine Schwestern haben sich immer darüber kaputt gelacht, wenn ich aufs Klo gegangen bin, dann immer mit einem Buch oder einer Zeitung. Also ich war immer sehr neugierig und plötzlich merkt man, das kann man sogar da auch brauchen. Cool.
Ich glaube, das war so eines der Themen, Harald, worauf du jetzt auch angespielt hast, das Thema Polymat. Ich weiß nicht, ob du dir die letzte Sendung angehört hast, Tim. Das sind wirklich Menschen, die sehr neugierig sind, die sie in mehr als zwei oder drei Bereichen tiefer drin sind. Und das ist das, was mich bei dir immer beeindruckt hat, wenn du über deinen Lebensweg erzählt hast. Und wenn man dich noch näher kennt, wie ich das tue, dann weiß man, du bist nicht nur der klassische Rundfunkfuzzi, sondern du hast ein sehr breites Allgemeinwissen und bist in Themen auch detailliert drin, ob das Politik, Kultur oder auch andere Themen sind. Das ist, was dich zu einem besonderen Lebenslauf macht. Und wir haben es ja tatsächlich jeden Tag mit tollen Persönlichkeiten zu tun. Und jeder plant sozusagen den nächsten Step. Wir beraten die da in der Hinsicht. Wir wägen bestimmte Wahrscheinlichkeiten ab. Aber du bist ins kalte Wasser gesprungen und du bist der Typ, der das immer wieder tut. Man merkt diese Neugier dahinter. Was würdest du denn heute den jungen Leuten empfehlen und vor allem auch uns Unternehmern als auch den Hochschulen? Meinst du, die Struktur, das System, so wie sie heute ist, ist es produktiv oder hast du da eine andere Meinung zu?
Weites Feld. Das sind alles Beobachtungen, die ich persönlich mache und die sind natürlich auch geprägt durch das, was ich erlebt habe und wie ich an Dinge rangehe. Was ich merke ist, dass es immer mehr so Abläufe gibt, so ich sag mal so diese ganzen BWL-Bürschle, die dann halt sagen, ja, das machen wir so, das machen wir so. Das ist auch in meiner Branche angekommen. Ja, so Medienforschung, die sagen dann, ja, also wir haben jetzt die CC1, das sind Zielgruppen, CC1 bis CC5. Ja, das sind Content Communities, das waren früher die Zielgruppen 1449 oder sonst was. Viele Leute verdienen viel Geld dafür, dass sie Unternehmen den Kram immer wieder aufschwätzen. Und meine grundsätzliche Haltung ist, es ist gut, Medienforschung, Marktforschung zu betreiben, wenn man wissen will, ob das, was man gemacht hat, ankommt. Wenn man etwas Neues machen will, dann muss man diesen ganzen Dreck wegschmeißen. Der hilft überhaupt nicht weiter. Und der Mumm, Leute was ausprobieren zu lassen, der sinkt so ein bisschen in so einer Welt, wo dann die Leute sagen, ja, aber wir müssen ja wissen, allein schon, wenn jemand sagt, wir müssen ja die richtige Entscheidung treffen, sage ich, völliger Bullshit. Entscheiden setzt Nichtwissen voraus. Und diese Nichtwissenskapazitäten zu nutzen und da mit einem gewissen Mut reinzugehen und mal zu gucken, was passiert, das fehlt mir manchmal. Aber das hat mir ehrlich gesagt immer gefehlt, weil das war früher, gab es auch immer ängstliche Leute. Also darf ich noch ein Beispiel erzählen?
Gerne.
Ich habe das Neo-Magazin Royal mit Jan Böhmermann, das habe ich 4 Jahre betreut und habe die Konversion ins Hauptprogramm 2 Jahre lang vorbereitet, habe mir da auch den ein oder anderen Zahn ausgebissen, weil bei uns im Laden wollte das eigentlich keiner im Hauptprogramm haben, sondern das sollte auf Neo laufen. Das Neo-Magazin Royal, da ist das gut aufgehoben. Der Böhmermann, der ist auch ein bisschen edgy, der geht uns auf die Nerven und so weiter und so fort. Und ich habe damals in meiner Eigenschaft als leitender Redakteur dieser Sendung das Erdogan-Gedicht freigegeben. Also ich habe gesagt, jawohl, das kann man machen. Mich dann natürlich umgetan. Paragraph 185, 186 StGB, Beleidigung. Zur Beleidigung gehört die beleidigende Absicht. Die hatten wir ja ganz offensichtlich nicht, sondern das war ja ein juristisches Proseminar im Rahmen einer Satiresendung. Wir haben einfach den Unterschied erklärt zwischen einer Beleidigung und einer zulässigen Satire. Und meine Auffassung war, wenn das strafbar ist, dann würde sich jeder Professor in der Universität, der eine Vorlesung über diesen Paragraphen hält und diese mit einem Beispiel hinterlegt, der würde sich ja strafbar machen. Also habe ich gesagt, nee, das können wir machen. Und dann habe ich auch niemanden mehr gefragt. Und dann habe ich danach, als das so explodiert ist, was ich überhaupt nicht geahnt habe, also ich habe nicht gedacht, dass, sondern ich habe gedacht, naja, das ist so offensichtlich, dass das keine Beleidigung ist, der wird doch nicht über dieses Stöckchen hüpfen. Das war meine Einschätzung. Sie war falsch. Das weiß ich heute auch.
Aber du hast doch eben gerade gesagt, Entscheidung setzt Nichtwissen voraus. Und du hast dich ja dafür entschieden.
Genau, ich habe mich dafür entschieden. Ich habe danach in viele traurige Gesichter geguckt. In das traurige Gesicht des Programmdirektors, des Intendanten, des damaligen Herrn Bellut. Und habe diese Entscheidung erklärt. Und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, Mensch, das war ganz schön mutig. Und da habe ich überlegt, ob ich mutig bin. Und meine Aussage ist, nein, ich habe oft einfach nur zu spät Angst. Das ist der Spirit manchmal, mit dem man Dinge verändern kann. Und wir haben mit dieser Nummer, muss man ja sagen, den Paragraphen 103 und 104 Strafgesetzbuch, wo die Bundesregierung praktisch den Staatsanwalt anleiten muss, er soll jetzt ermitteln im Falle einer Majestätsbeleidigung, dass der grundgesetzwidrig ist, weil es ja nicht sein kann, dass irgendjemand aus der Politik sagt, was ein Staatsanwalt zu tun hat. Das ist eine Aufweichung der Gewaltenteilung. Und deswegen wurde dieser Paragraph abgeschafft. Insofern, im Nachhinein ist es irgendwie gut ausgegangen. Klar, 1,5 Jahre haben sich viele türkische Mitbürger in Deutschland für meinen Privatwohnsitz interessiert. Ich musste eine Auskunftssperre erwirken. Trotzdem, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Manchmal ist es wichtiger, neugierig zu sein auf das, was passiert, wenn man etwas macht, als zu überlegen, was alles vielleicht nicht gewünscht sein könnte oder so. Und dieser Spirit fehlt manchmal.
Du sprachst das Thema Mut an. Aus meiner Perspektive und die derzeitige Lage oder das, was gerade 2025 jetzt auch an Events passiert, gibt mir, glaube ich, recht. Wir sehen zu wenig mutige Entscheidungen. Wir sehen zu wenig Entscheidungen überhaupt. Also viele Entscheider entscheiden nicht mehr. Und ein Großteil der Konferenzen im nächsten Jahr, angefangen mit dem DLD im Januar bis hin eben zu Konferenzen, die noch später im April, Mai sind, haben alle dieses Thema Mut und Zuversicht im Mittelpunkt. Ist das was, was uns durch die Corona-Zeit und oder durch die jetzige politische Lage irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist, dass wir einfach nach vorne schauen und wirklich auch mal mutig Entscheidungen treffen?
Ich bin zu wenig Soziologe, um das alles auf Corona schieben zu können. Ich glaube, es gibt seit mindestens 20, 25 Jahren gibt es eine Tendenz, sich immer mehr abzusichern. Und diese Tendenz, sich abzusichern, führt natürlich dazu, dass man keine Fehler mehr machen möchte. Und das halte ich für schwierig. Natürlich macht niemand gerne einen Fehler. Ich habe jetzt in Berlin ein neues Format produziert. Da bin ich kreuzunglücklich mit, weil es nicht so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Was ich beobachte, ist, dass man häufig, wenn Dinge schief gehen, sich das dann schön lügt und sagt, ja, das haben wir ja alle gemeinsam beschlossen. Das war auch irgendwie eine wichtige, das war ja auch eine Challenge und so schlecht ist es gar nicht geworden. Also es fehlt manchmal auch die Brutalität, sich ein Scheitern selber einzugestehen, zu sagen, nee, das ist richtig scheiße geworden. Das ist nicht gut. Ja, und das kann doch mal passieren. Also das ist wie mit dem Kochen. Also es kann mir doch keiner sagen, dass alles, was man irgendwann mal in die Pfanne geklatscht hat, dass das irgendwie Töfte geschmeckt hat. Nee, da sind einfach mal Sachen dabei. Ich habe mal so Gnocchi gemacht aus einem italienischen Kochbuch. Das ist ein riesen Breihaufen geworden, der völlig geschmacklos war, obwohl ich da 16 verschiedene Käsesorten für weiß nicht wie viel 100 Mark drin versenkt habe. Und dann muss man einfach sagen, auch wenn die Gäste da sind, das schmeckt nicht. Ihr müsst jetzt nicht sagen, nee, ist toll, weil du das gemacht hast. Und dieser, wir sind zu soft oft mit, also das nicht gute Ergebnis wird oft nicht angesprochen, weil man einen nicht verletzen will. Und ja, nee, ich finde ja, du hast dich toll angestrengt. Diese vitale Geschichte zu sagen, ja, du hast dich angestrengt, ist nichts bei rumgekommen, was können wir daraus lernen? Macht doch, also es ist nicht so dramatisch gut, wenn einer vorbeischießt, wenn einer jeden Elfmeter versemmelt, dann sollte es jemand anders machen. Nur wenn jemand einmal einen Elfmeter versemmelt, dann zu fragen, war das die falsche Entscheidung, ihn schießen zu lassen, das bringt nicht weiter. Und dieser Mumm, der fehlt manchmal. Das ist meine Beobachtung.
Und trotzdem muss man sagen, kannst du ja lecker kochen. Und dann, liebe Frau, ebenfalls. Kann ich bestätigen. Also insofern bin ich bei dir und wir sind immer wieder die gleichen Parallelen auch zu unseren anderen Gästen. Ja, diese Fehlerkultur, was Neues wagen, auch in einem Unternehmen diese Freiheit den Mitarbeitern lassen, sagen, macht mal, wir schauen und wir stehen dahinter, wenn es halt schief läuft. Ich denke, das ist auch ein deutsches Problem, ja, so wie ich da sehe, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, okay, dann wir haben Fehler gemacht. Harald war ja bei der Vorlesen von Angela Merkel, der Buchführung von Freiheit live dabei in der dritten Reihe und hast uns ja deine Impressionen schon mitgeteilt. Und da geht's ja auch darum, da wartet ja die Gesellschaft darauf, wann gesteht sie Fehler ein? Ja? Wann sagt Habeck, ich habe die und die Fehler gemacht? Und man fokussiert ja mehr oder weniger immer darauf. Ist das ein deutsches Problem oder ist es ein gesellschaftlich Generationsthema oder warum haben wir dieses Thema und warum kommen wir nicht weiter? Ich glaube, Deutschland wäre in den 90er, 80er Jahren ja nicht da, wenn sie nicht einfach gewagt hätten, Dinge einfach gemacht hätten. Und heute habe ich das Gefühl, sichern wir uns ab.
Ja. Ja, vielleicht ist es auch einfach eine Bestandswahrung. Dieses, uns geht's ja gut, wir haben ja was und jetzt machen wir bloß keinen Fehler, sonst könnten wir das verlieren. Dadurch verlieren wir aber gerade alles, weil wir eben nicht mehr diesen Mut haben und nach vorne preschen und deutsche Ingenieurkunst oder sonstige Tugenden Deutschlands einfach nicht mehr gesehen werden. Ich glaube, das ist das Fatale daran, dass die Menschen, glaube ich, nichts Falsches machen wollen, weil sie es eben auch nach vorne treiben wollen, aber eigentlich dadurch Stillstand in Deutschland herrscht. Und mir fehlt dieser Mut, mir fehlt diese... Ja, auch bei den Politikern, ja, das wollen wir nicht allzu politisch werden, aber wenn du dir mal die Politiker, die wirklich noch diesen Namen getragen haben von früher, die Entscheidung getroffen haben, die Sätze wie mein Leitsatz von Franz Josef Strauß, everybody's darling, everybody's Arschloch, ja, das waren halt einfach noch Leute, die gesagt haben, wir müssen machen, wir müssen nach vorne kommen und nicht dieses Weichgespülte, was wir leider heute überall erleben. Und ich glaube, davon mehr wieder nach vorne blicken, täte uns gut. Und insofern alle Achtung auch vor dieser Entscheidung und das auch durchzuziehen, dann auch im Nachgang, also gerade auch wenn ich höre, dass du und deine Familie dort angefeindet wurde und das auch eine persönliche Bedrohung ja auch, also zu einer persönlichen Bedrohung geführt hat, ist das ja alles andere als lustig und angenehm. Insofern Hut ab, dass ihr dann sogar zu einer Änderung tatsächlich im Strafgesetzbuch da geführt habt.
Ich glaube, das sind gesellschaftliche Bewegungen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir momentan. Also es gibt so zwei große Sachen. Also einmal ist Gerechtigkeit für Menschen wichtig und natürlich auch persönliche Entwicklungsmöglichkeit. Und ich glaube, dass wir momentan in so einer Situation sind, wo wir auf immer größere Partialinteressen, also Einzelinteressen von Menschen, gezwungen werden, Rücksicht zu nehmen. Also wir wollen eine möglichst gerechte, inklusive, diverse und so weiter Gesellschaft. Das sind alles Werte, die natürlich toll sind. Also ich habe bei Kinder und Jugend, ich habe 10 Jahre die Sendung Pur Plus betreut und bei Kinder und Jugend im ZDF sind fast ausschließlich Frauen. Ich habe in der Redaktion, waren 24 Menschen und davon waren, glaube ich, 3 Männer und ich, also 4. So, alle anderen waren Frauen. Ich hatte eine Chefin, eine großartige Chefin, Eva Radlicki, war die beste Chefin, also der beste Chef eigentlich, muss man ja sagen, weil sie einfach das, was sie machen sollte als Vorgesetzte, fantastisch gemacht hat. So, und jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir sagen, ja, wir wollen alle möglichen Menschen die Möglichkeit geben. Und das überlagert jetzt die Frage, wer ist denn kompetent genug, um das zu tun? Und damit kommen wir natürlich in ein schwieriges Fahrwasser, weil wir, um das jetzt sicherzustellen, dass das ganz gerecht zugeht, dass auch jeder wirklich diese Chance hat, müssen wir einen unglaublichen großen Apparat aufbauen, der das sicherstellen kann. Und diese Apparate an sich verschlingen natürlich auch Kosten. Das sind unglaubliche Ressourcen. Also ohne das jetzt von der Arbeit werten zu wollen. Wir haben in der Bundesregierung eine Antidiskriminierungsbeauftragte. Die kostet ja richtig Geld. Die verdient so viel wie 3 Biobauern. Ich frage mich, ihr sitzt mit über 700 Leuten, sitzt ihr in dem Laden drin. Da wird es doch einen geben, der sich um das Thema kümmern könnte von der Partei, die sagt, dass das wichtig ist. Warum muss jetzt noch jemand angestellt werden, der das tut? Und das ist an ganz vielen Ecken, passiert das momentan, auch in Unternehmen, dass da jemand mit das mit beauftragt wird, das und das und das. Und dann sind natürlich alle Entscheidungen auf Multi-Ebenen zu begutachten. Wenn ich ein Drehbuch lese, dann muss ich heute überlegen, okay, gibt es denn da auch genügend Frauen drin? Gibt es da genügend Menschen aus anderen Kulturkreisen drin? Und so weiter und so fort. Die Leute, die das gucken, interessiert es aber meistens überhaupt nicht. Sondern die wollen eine schöne Geschichte sehen, die wollen lachen. Und das macht Entscheidungsräume immer kleiner und die Leute werden natürlich immer ängstlicher. Ich traue mich doch heute nicht, ein Dreisat-Festival zu machen, wo nur Männer auftreten. Selbst wenn ich der Meinung bin, nee, die Männer, die ich jetzt da angeguckt habe, die sind dieses Jahr, ist das halt so. Da weiß ich schon, das geht nicht.
Trotzdem machst du es sehr erfolgreich, das Dreisat-Festival. Aber jetzt bist du jemand, der entscheiden kann. Das Thema Führung, wie führst du, wie ist der Führungsstil überhaupt in der Radio- und Fernsehbranche?
Also auch da gibt es keine Regel. Wie gesagt, ich habe ja gerade von meiner Chefin erzählt, die hatte einen fantastischen Führungsstil, mit dem ich sehr, sehr gut klargekommen bin, weil er Freiheit lässt. Ich habe so auch geführt, die Redaktion, für die ich verantwortlich war. Um so ein Beispiel zu nennen, bei Pur Plus zum Beispiel. Wir haben 26 Sendungen im Jahr gemacht. Am Anfang waren sogar 34. Und jede Sendung wurde vorher besprochen und dann wurden die ganzen Dinge, Drehbuch geschrieben und so weiter und so fort. Dann wurde die produziert und eine Schlussredakteurin hat dann am Ende das Ding zusammengeschnitten. Und ich habe diese Sendung nie abgenommen. Also ich habe mir die nicht nochmal zeigen lassen. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich will, dass Leute eigenverantwortlich dafür stehen und nicht auf mich warten, bis ich sage, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Weil selbstverständlich komme ich auch immer zu einer Lösung. Das ist ja gar keine Frage. Nur dann ist es immer die Tim-Engelmann-Lösung. Und das ist doch boring. Das heißt, man muss die Freiheit lassen und gleichzeitig sicherstellen, und das ist der schwierigste Teil gewesen, an dem ich auch 3 Jahre massiv gearbeitet und fast auch gescheitert wäre dran, dass ich dann trotzdem hinterher sagen kann, das war an der Stelle nicht so gut. Warum ist das da so und so passiert? Weil man mir natürlich dann immer gesagt hat, ja, hättest du vorher was gesagt. Dann sage ich, nee, das will ich ja gar nicht. Ich will ja, dass wir hinterher im Prinzip die brutalsten Betrachter unserer Leistung sind, denn nur so können wir uns verbessern. Und es geht nicht darum zu sagen, du bist doof, ich hätte es besser gekonnt, was gar nicht stimmt.
Aber es gab ja auch Zeiten, Tim, da hattest du vielleicht nicht immer gute Chefs. Das Thema Mobbing, das Thema 90er Jahre, vielleicht gibst du da so ein bisschen Einblick.
Also ich war geistig und so von meiner Person immer sehr unabhängig. Also ich habe mich nie Menschen gegenüber so loyal gefühlt, dass ich gesagt habe, egal was XY sagt, ich muss das unterstützen, sondern ich habe immer geguckt, stimmt es, haut es hin? Und wenn ich der Meinung war, nee, das haut nicht hin, dann war mir das völlig egal, ob ich mit dem auch privat sonst ein gutes Verhältnis hatte. Und das führt natürlich dazu, dass man auf die Mütze kriegt. Also das war am Anfang, als ich dann meinen ersten richtigen Radiojob in Freiburg hatte. Da habe ich auch abends auf meiner Luftmatratze gesessen, weil das war ein sehr schlecht bezahlter Job. Ich hatte nur ein ganz kleines Dachzimmer. Habe ich da auch mal gesessen und einfach bitterlich geheult, weil ich massiv einfach auch gemobbt worden bin. Also man hat mich irgendwo hingeschickt, da war dann nichts. Mir wurden Informationen vorenthalten von dem bisherigen leitenden Redakteur und dergleichen mehr. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, pass auf, ihr Arschlöcher, ihr kriegt mich nicht. Ich werde freundlich sein, ich werde höflich sein, ich werde zugewandt sein. Ich ziehe mein Ding durch und in einem halben Jahr habe ich euch alle. Dann hört ihr mit dem Scheiß auf und wir kriegen hier was hin. Und ich weiß nicht, ob es wirklich ein halbes Jahr, ob das da schon fertig war oder es ein Jahr gedauert hat. Aber letztlich haben wir die Hörerzahlen von 18.000 auf fast 80.000 erhöhen können, weil wir einfach ein besseres Miteinander hatten. Und der Typ, nachdem ich da weggegangen bin, hat mir dann nochmal eine private Botschaft geschrieben und gesagt, das hätte ihn am meisten verwirrt, dass ich da nicht ihm es nie mit der gleichen Münze heimgezahlt habe, sondern immer konstruktiv und freundlich war. Aber ja, dann musst du auch mal alleine heulen dürfen.
Wo holst du deine Kraft in solchen Situationen oder hast du damals geholt? Weil man braucht ja immer einen Halt im Hintergrund, ob das die Familie ist, man braucht ja immer die Religion oder wo hast du es hergeholt?
Und Schutzraum hat Frau Merkel das übrigens vorgestern genannt, hat auch definiert, wie sie privat und vor allem aber auch im Kanzleramt ihr Schutzraum hatte mit Mitarbeitern, denen sie sehr eng vertraut hat und wo sie auch gesagt hat, da ist nie was rausgegangen.
Ja, in Freiburg war ich tatsächlich komplett alleine. Also ich war zwar mit meiner jetzigen Frau zusammen, aber die hat am Chiemsee Frühmoderation bei einem kleinen anderen Radiosender gemacht. Das heißt, wir haben uns immer nur am Wochenende gesehen.
Aber sonst hast du sie jeden Tag gehört?
In Freiburg hörst du nicht, was im Chiemgau passiert. Das ist erst jetzt so. Mein Schutzraum war immer meine Literatur und meine Musik. Ich konnte mich immer hinsetzen und höre dann La Bohème. Ich höre sehr gerne Opern. Ich höre klassische Musik. Eine einzige Beethoven-Sonate kann mich komplett mit der Welt versöhnen. Und ich glaube, es geht einmal natürlich um die Musik. Ich verstehe nicht wirklich so theoretisch was davon. Aber allein die Vorstellung, dass ein Mensch so unfassbar geniale Musik machen konnte, der jetzt schon auch ein paar Jährchen tot ist und in der Reihe von so großartigen Menschen zu stehen, in so einer Kulturtradition zu leben, das hat meine Probleme dann oft einfach in so einen Kontext gestellt. Ja, ich habe gelesen und Musik gehört. Auch Keith Jarrett kann ich übrigens empfehlen oder Bach.
Ich kann das lustigerweise total fühlen. Gerade heute Morgen im Flieger nach Hamburg zurück vor diesem Podcast habe ich Musik gehört, die ich seit frühester Kindheit höre, französische Musik, die ich mit meinen Eltern sehr viel gehört habe und die immer noch auch heute mir Kraft gibt. Also ich habe es eigentlich random angemacht und habe gemerkt, wie mich das auflädt. Und ich glaube, das ist die Faszination von Musik. Du musst da überhaupt kein Profi drin sein oder sonstiges, aber es ist unfassbar, wie manche Musik, also bestimmte Musik Menschen einfach wieder Kraft gibt. Deshalb fühle ich das komplett, weil genau diese Situation hatte ich gerade heute Morgen. Und jetzt bist du ja in einer Branche, die sich ja genau mit diesen Themen ja auch auseinandersetzt. Du hast ja viel Kultursendungen gemacht, vor allem ja auch für Kinder. Ja, mein Sohn ist auch von frühester Kindheit ein großer Kika-Fan gewesen. Vor allem Logo ist so sein Thema gewesen. Er ist jetzt mittlerweile mit fast 13, sei es auf die Tagesschau geschwenkt, weil er sagte, jetzt ist es irgendwie nicht mehr. Aber wir haben es geliebt und wir Erwachsene haben immer gesagt, oh, das sind eh die besseren Nachrichten. Was sind deine Ideen, die du da auch hast, wenn du da Konzepte, wenn du die Ideen rüberbringst, wenn du dein Team da auch auflädst? Was hast du da im Kopf in Richtung deines Adressaten, also in Richtung der Zuhörer oder Zuschauer, die dann so eine Sendung konsumieren?
Ich weiß gar nicht, ob ich will, dass das jemand weiß.
Ist das ein Magic Portion?
Nein, das ist gar nicht so magisch. Das ist im Grunde genommen so, wie ich koche. Ich mache was ich gerne essen würde und lade Leute ein und hoffe, dass denen das auch schmeckt. Ich kümmere mich erstmal überhaupt nicht darum, was der Kunde will. Und schon als 5-Jähriger und 6-Jähriger fand ich schon diese ganzen kindgerechten Ansprachen immer maximal ätzend. Ja, ich hatte auch eine Coulrophobie, also Angst vor Clowns, die alle nicht lustig waren, die mir einfach nur auf die Nerven gegangen sind, weil ich genau gewusst habe, nee, ihr wollt gar nicht, dass ich dich toll finde. Ihr wollt, dass die anderen Mütter sagen, was ein toller Mann, wie toll der mit Kindern umgehen will. Leck mich. Und genauso habe ich auch Kinderprogramm gemacht. Ich wollte nicht Programm machen, so nach dem Motto, na, ihr kleinen Doofen, guckt doch mal, jetzt erkläre ich es euch mal, sondern halt dieses Vitale, dieses, wir müssen es natürlich für Kinder so erklären. Das Geheimnis ist, man muss es Kindern so erklären, dass man es selber versteht.
Ja.
Das machen ja viele nicht. Ne? Also wenn, ich habe so kleine Fortbildungen auch für Kolleginnen und Kollegen gemacht, unter anderem auch für die Chefredaktion. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr redet immer von einer Eigenkapitalquote der Banken. Was heißt das denn? Das konnte mir keiner erklären. Sag ich, das ist der Unterschied zwischen euch und uns vom Kinderprogramm. Wenn wir mit dem Ding um die Ecke kommen, dann haben wir das verstanden. Dann wissen wir nämlich, was das ist. Und wenn man weiß, was das ist, dann ist man total verblüfft, dass das überhaupt funktioniert. Dass eine Bank von den 100.000 Euro, die sie mir leiht, nur 5.000 Euro selber haben muss. Das andere ist alles Fiat-Geld. Es werde. Das ist im Prinzip, würde man sagen, dagegen ist jeder Hütchenspieler auf der Zeil grundseriös.
Lass das die Banken nicht hören hier.
Man merkt wirklich, Tim, du bist, alle unsere Gäste sind authentisch, aber so viele vulgären Wörter in den 45 Minuten haben wir bisher noch nicht aufgenommen. Aber man merkt, du ziehst dein Ding durch und ich glaube, wenn wir mit dir noch einen Podcast machen würden, würden wir Suits, Sneakers und Barfuß heißen oder so. Ja, also frei, wie du denkst und fühlst, redest du auch. Es gibt ja momentan sehr viel Diskussionen über diese öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der heutigen Zeit, die einschneidenden Änderungen im Angebot etc. Das vielleicht nochmal angeschliffen. Und ich weiß aber trotz alledem, trotz deines freigeist-kreativen Denkens, bist du auch jemand, der schon sehr akribisch auf die Details schaut. Du willst schon wissen von deinen Mitarbeitern, wo kommen die Informationen her?
Ja.
Wo sind die Quellen? Und da machst du keinen, da hast du keine Toleranz. So.
Das ist
ja, da merkt man schon diesen Perfektionismus dann doch im Hintergrund. Also einmal die Frage, aktueller Stand, Rundfunkthema, das ist aktuell. Das zweite ist aber, was rätst du den Unternehmern, also in der freien Wirtschaft? Einiges hast du so ein bisschen durchblicken lassen, aber was würdest du uns Unternehmern in der freien Wirtschaft, nicht im öffentlichen Rechtlichen, mitgeben, was du sagst, das läuft in der Öffentlich-Rechtlichen gut, weil meistens wird der immer nur draufgehauen.
Also, ich bin natürlich befangen, das ist doch ganz klar. Jetzt ein objektives Statement abzugeben, das kann ich gar nicht. Ich verwundere mich manchmal darüber, wie einseitig und vor allen Dingen auch unmathematisch diese Diskussion geführt wird. So nach dem Motto, diese 18 Euro, bla bla bla, wenn wir die jetzt einkürzen, dann haben wir alle mehr Geld in der Tasche. Das Gegenteil ist doch der Fall. In dem Moment, wo wir die Champions League nicht mehr übertragen, dann läuft die bei The Zone oder irgendwo anders. Das heißt, wenn ich alle Programme haben möchte, die ich gucken möchte, dann zahle ich deutlich mehr. Ich war mal ein großer Fußballfan. Jetzt gucke ich überhaupt nichts mehr, weil ich nicht mehr weiß, ist die erste Halbzeit bei The Zone, die zweite bei Sky. Und wenn ich das Rückspiel sehen will, muss ich zu Amazon oder gibt's dann bei RTL nochmal irgendwo einen Stream oder sowas. Das ist für mich vollkommen indiskutabel und ich verstehe nicht, dass Menschen dann sagen, ja, wenn wir denen jetzt weniger Geld geben, gell, dann haben wir mehr. Das ist der erste Punkt. Schlichte Mathematik. Nein, es wird nicht günstiger. Ja, du wirst mehr bezahlen, wenn wir beschränkt werden. Zweitens, was ich auch nicht verstehe. Wir geben ja alles Geld, was wir bekommen, das geben wir ja aus. Bei Netflix, Amazon und so weiter. Da ist doch jeder Euro, den ich da in dieses Angebot stecke, macht Shareholder satt oder Jeff Bezos. Also das ist ja nicht, da wird ja abgeschöpft oben. Wir geben alles Geld wieder aus. Und was ich auch nicht begreife ist, dass die Filmproduzenten in Deutschland nicht massiv aufschreien, denn die profitieren davon. Wir tragen das komplette Geld in die Wirtschaft hinein. So, und jetzt die entscheidende Frage, müssen wir uns verändern? Ja, selbstverständlich müssen wir das. Machen wir Fehler? Ja, natürlich machen wir Fehler. Sind wir manchmal zu unausgewogen? Ja, sind wir. Wir müssten deutlich besser sein. Und ich sehe aber, dass diese Kapazitäten bei uns grundsätzlich da sind. Wir haben wirklich viele kluge Köpfe. Wir haben auch verbohrte Köpfe. Das ist wie in jedem anderen Laden auch. Und insofern halte ich diese Diskussion teilweise ja auch für so ein bisschen heuchlerisch. Ich weiß aus einer Quelle, die ich nicht nennen darf, dass zum Beispiel unser großer Chef mal angeboten hat, wir machen das Studio in Saarbrücken dicht. Das Landesstudio Saarbrücken vom ZDF. Denn Mainz, Saarbrücken, das ist nicht weit. Wenn in Saarbrücken was passiert, was ja nachweislich eigentlich nie der Fall ist, außer mal ein bisschen Hochwasser oder so, aber politisch passiert da ja nichts, dann fahren wir dahin. Ja, nee, das geht nicht. Da will die Landesregierung natürlich ein Studio. Ja, wenn ihr das wollt, müssen wir es bezahlen. Und für das Geld, was ihr ausgebt, kriegt ihr ein werbefreies Kinderprogramm, ihr kriegt ZDF-Doku, Info, ihr kriegt ja richtig viel dafür. Und insofern halte ich diese Diskussion für schwierig und sie wird der deutschen Bevölkerung Dinge wegnehmen, die sie dringend bräuchte, um nach wie vor auch in Kontakt zu bleiben. Halte ich für, das ist mein Statement dazu.
Auch wenn ich als Digitaler natürlich überhaupt kein Freund des linearen Fernsehens bin, bin ich ein großer Freund von ARD und ZDF und bin sehr dankbar für die ganzen Sendungen, die ihr produziert und auch insbesondere Arte ist auch ein Sender, den ich wirklich liebe, wo ganz, ganz viele versteckte Sendungen, man muss sie suchen. Ja, das ist die einzige Herausforderung, dass das Programm ist nicht so, bam, da ist es, sondern man muss es suchen, aber da sind Perlen drin, die einmalig sind, das ist schon wirklich
absolut
toll. Social Media ist in aller Munde, heute mehr denn je, spielt für euch ja auch eine immer größere Rolle. TikTok ist natürlich für die nachfolgende Generation das neue Fernsehen, versucht natürlich ja auch mit verschiedenen Präsenzen dort zu sein. Und gleichzeitig haben wir durch künstliche Intelligenz produzierte Fotos, die bis Ende des Jahres auf 100% Gleichheit es schaffen werden. Das heißt, keiner kann mehr den Unterschied erkennen. Bei Video dauert es noch ein bisschen, da sind wir irgendwo bei 50-60%, wenn man so ein bisschen die verschiedenen Studien sich anschaut. Das heißt, Produktionen könnten in Zukunft ja auch deutlich günstiger werden, auch Videoproduktionen, wenn man sich das anschaut. Ich war gerade gestern Abend bei einer Veranstaltung, wo zum Beispiel auch Smart gezeigt hat, wie sie ihre Werbespots drehen, nämlich überhaupt nicht mehr mit Autos, die irgendwo langfahren, sondern komplett über künstliche Intelligenz und CGI produziert. Wird das ein Effekt bei euch auch haben, dass ihr in Zukunft bestimmte Formate mit künstlicher Intelligenz produziert? Und da nochmal angeschlossen an Joyce' Frage auch, wie sichert ihr die Qualität, Relevanz und Wahrhaftigkeit, also wie geht ihr gegen Fake vor auf gut Deutsch, dass das wirklich die wahren Nachrichten sind und nicht, wie wir zum Beispiel jetzt aus den USA gesehen haben, bei den Überschwemmungen, Fotos von Kindern mit ihren kleinen Plüschtieren oder sogar echte Hunde, glaube ich, die gar nicht echt waren, sondern die über KI produziert wurden.
Riesenproblem. Gibt es bei uns auch relativ viele Stellen, die sich ganz, ganz intensiv damit beschäftigen. Also früher gab es halt die sogenannten im Radio zum Beispiel die Stimmimitatoren, die dann bestimmte Leute halt imitieren konnten. Das braucht man heute alles nicht, die werden schon mal alle arbeitslos. Also wir gehen hin und machen so ein Signet bei KI-generierten Inhalten rein, damit die Leute das unterscheiden können. Also zumindest eine Möglichkeit haben zu sagen, okay, das ist jetzt kein Original. Und ja, das wird aufwendiger werden. Momentan kann man es noch erkennen. Ich weiß nicht, wie lange das noch möglich sein wird. Das wird ein Riesenproblem werden. Also mein persönlicher Eindruck ist, Fake News gab es schon immer. Also es gab schon immer interessengeleitete Kommunikation. Das gab es vor Corona, das gab es während Corona, das wird es nach Corona geben. Das ist ein Teil menschlicher Kommunikation, dass die Lüge halt dazugehört. Und das war schon immer so. Und natürlich müssen wir, indem wir die Quellen zugänglich machen, indem wir sagen, wo wir es herhaben, wir müssen besser werden, was Studienlesen angeht und diese Dinge, denn auch da wird natürlich beschissen ohne Ende. Das müssen wir alles können. Das wird vielleicht durch KI sogar erkennbar sein. Ich weiß es nicht. Also wir bewegen uns da momentan in einer kompletten Umwälzung. Was das genau bedeutet, weiß ich auch noch nicht. Momentan sind viele KI-Sachen auch noch steindoof. Ja. Also wenn man ChatGPT dann fragt, mach mal einen Papst, dann habe ich dann einen weiblichen Papst, der dunkelhäutig ist. Und dann sage ich, ja.
Das ist die Zukunft. Das ist nicht die Vergangenheit, das ist die Zukunft.
Ja, das wird ein Riesenthema sein. Ich glaube trotzdem, dass wir kreative Prozesse, neue Dinge, auch neue Formen des Zusammenlebens oder des Miteinanderumgehens, dass wir die als Menschen nach wie vor selber aushandeln müssen und dass uns da eine KI vielleicht unterstützen kann, wie andere Dinge auch unterstützt, aber wir werden das selber hinkriegen müssen.
Und was mir aber jetzt fehlt in deiner Antwort, ist, was ich eigentlich von ARD und ZDF, also gerade von den Öffentlich-Rechtlichen, auch von den anderen Medien, aber gerade von diesen beiden eigentlich wirklich erhoffe und erwarte, ist Authentizität. Weil ich glaube, diese Währung ist so viel mehr wert heutzutage. Ja, wir wollen ja wirklich auch diese Garantie oder zumindest Zuversicht haben, ja auch bei jeder Fehlerkultur, ja, wir haben das ja bei den Hitler-Tagebüchern oder sonstiges ja schon vor KI gesehen, dass mal schief gehen kann. Aber das will ich doch, das erwarte ich doch gerade von Öffentlich-Rechtlichen.
Und da führt für mich kein Weg daran vorbei, mehr Blickwinkel aufzumachen. Da können wir noch besser werden. Ich bin seit 3 Jahren, liege ich meinen Vorgesetzten in den Ohren mit, warum haben wir nicht dieses schöne Format frontal, was früher Hauser und Kienzle gemacht haben. Also wenn es einen Zeitpunkt gibt, wo es sehr schlau wäre, das wieder an den Start zu bringen, dann jetzt. Dass man einfach die Blickwinkel offen hat. Denn die Menschen, glaube ich, haben ein sehr gutes Gespür dafür, wann sie mit Propaganda überhäuft werden. Und in dem Moment, wo man bestimmte Dinge nicht mehr sagt, weil man denkt, das nützt der Gegenseite, hat man ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit. Und ein taktisches Verhältnis zur Wahrheit zu haben, heißt Propaganda betreiben. Das merken Menschen. Könntest du ja nicht beweisen, aber die merken das. Und deswegen ist der Propagandist immer unsympathisch und verliert grundsätzlich, selbst wenn er die Wahrheit spricht, das Vertrauen der Menschen. Und da müssen wir aufmerksamer werden. Da müssen wir vielfältiger werden. Und ja, auch bei uns ist häufig so die Sache, dass Diversität bedeutet, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen mit unterschiedlichen geschlechtlichen Vorlieben und unterschiedlichen Geschlechtern, dass sie alle dasselbe denken. Ich erlebe, dass oft 4 weiße alte Männer diverser sind als der bunteste Haufen, wo einer dem anderen alles nachplappert. Und das ist das, wo wir arbeiten müssen. Aber ich sehe und spüre da durchaus auch eine große Bereitschaft.
Mir sind wenige Menschen über den Weg gelaufen, die so kreativ sind von Kopf bis Fuß. Man kann dich ja nicht nur hören oder deine Ergebnisse im Fernsehen sehen, sondern man kann sie auch live auf der Bühne sehen.
Ja, also ich bin seit 12 Jahren, mache ich das komplette Bühnenwording für die Ehrlich Brothers. Die haben jetzt in Berlin Premiere gehabt. Das funktionierte ganz gut. Die gehen jetzt demnächst nach Las Vegas und werden dort eine große Amerika-Tour machen. Jetzt am Samstag hat ein Stück, was ich mitgeschrieben habe, von Thomas Ranf, dem HR Wettermann Premiere, Erlösung vom Klimawandel. Das habe ich auch mitgeschrieben.
Aber Tim, noch eine Frage. Wie kommt man auf solche Ideen? Wie kommt man auf das Format und sagt, okay, manchmal sitzt du im Zug, manchmal, du hast immer ein Buch bei dir, hast du mir mal erzählt.
Ja, immer. Ja, ich hab auch immer so kleine Kladden, diese entweder Leuchtturm- oder Moleskine-Büchelchen und schreibe bei jeder sich bietenden Gelegenheit, schreibe ich da meine Gedanken rein. Ich gucke mir dann teilweise auch Sachen an aus Büchern, die ich rausschreibe und das arbeitet dann alles in mir. Und ich bin sehr interessiert an allen möglichen Dingen. Momentan lese ich das Buch Die seltsamsten Menschen der Welt von Joseph Henrich, eine Kulturgeschichte des Westens, warum wir weird sind. Unfassbar lesenswert, interessante Lektüre oder auch zynische Theorien von Pluckrose und Lindsay. Das sind alles Dinge, ich beschäftige mich dann einfach damit. Mich interessiert das dann. Also ja, und dann kommt man auf Dinge und oft ist es so, dass jemand dann sagt, pass mal auf, kannst du mir das und das schreiben? Dann sage ich, ja, ich setze mich mal hin. Und dann fällt mir was ein. Es muss nicht immer was Gutes sein, aber ich habe keine Angst, wenn es schlecht ist.
Und so haben wir das ja angefangen, nicht? Dir fällt immer was ein, so hattest du mir da mal in einem Gespräch erzählt. Und es ist wieder schön zu sehen anhand deines Profils. Und du hast ja trotzdem ein Profil und man sieht ja die Muster. Du hast einfach Glück gehabt, deine Berufung zu finden. Du hast nicht aufgegeben. Du gehst über deine Grenzen hinaus, weil sonst könnte man sowas nicht leisten, auch an die Psyche. Und trotzdem stehst du wieder auf und machst. Das sind, glaube ich, die Learnings, die ich heute mitnehmen würde, gerade auch für unsere jungen Zuhörer, die noch ihre Karriere vor sich haben. Also geht nicht immer den klassischen Weg. Seid mutig, wenn es nicht klappt. Geht einen neuen Weg, aber versucht immer das zu machen, womit ihr eure Leidenschaft erfüllt. Und ich glaube, das ist so ein Thema. Und ich begegne ja und Harald auch oftmals auch solche Menschen. Selten, aber oftmals diese Menschen. Und das sind die Menschen, die es wirklich weit bringen. Und die auch mal wenn sie später im Berufsleben mit zwei Kindern verheiraten, alles drum und dran, nochmal hinfallen, wieder im Lande sind, aufzustehen und weiterzumachen, neu zu machen. Das sind die Vorbilder, die wir, glaube ich, auch für die Zukunft brauchen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr bereichernd gewesen, Tim, dich kennenzulernen und auch heute als deinen Freund zu bezeichnen. Und man lernt und man streitet mit dir. Ich bin immer beeindruckt, wie wir uns dann manchmal auch unterschiedlichen Ansichten doch, aber irgendwo die Werte immer die gleiche sind. Und das ist, glaube ich, was uns wichtig ist. Und um da den Bogen zurückzuspannen und dann Harald abzugeben. Ich glaube, die Menschen wollen heute einfach mehr von den Politikern, verantwortlichen Unternehmern und Führern hören. Ich habe auch Dinge falsch gemacht und jetzt versuchen wir es mal anders oder neu. Und das ist, glaube ich, was wir, glaube ich, heute noch dringender lernen müssen als je zuvor.
Ja, definitiv, da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, das bewegendste Interview, was ich jemals geführt habe, war sicherlich mit Thomas Mittelhoff, nachdem er aus dem Gefängnis rauskam bei einer Veranstaltung in Würzburg, habe ich ihn 2 Stunden auf der Bühne gehabt. Und das war Gänsehaut pur, auch wenn viele Menschen ihm heute noch nicht glauben, dass er geläutert ist. Ich war nah an ihm dran, ich habe gemerkt, was das mit ihm gemacht hat. Und das war für mich das krasseste Fehlerkulturerlebnis ever. Aber genau, du musst halt zu deiner Entscheidung stehen. Er hat damals eben Entscheidungen getroffen, die nicht richtig waren, saß dafür dann im Gefängnis. Beziehungsweise aus anderen Gründen saß er dann am Ende des Tages drin. Aber dass das mit einem Menschen macht, ist schon unglaublich spannend. Und das ist, glaube ich, auch das Privileg, was ja insbesondere Joy und ich in unserem Beruf haben, mit diesen Menschen umzugehen. Aber auch du, lieber Tim, im ja öffentlichen oder nicht öffentlichen, das ist völlig egal, aber Rundfunk und Fernsehen, das ist ja, glaube ich, genau auch diese Neugier, die man haben muss, das Interesse für andere Menschen. Und dann wird es spannend. Ich glaube, das ist auch eine spannende Zeit für euch. Wir haben es gehört, Social Media, KI und all die Einflüsse, die gerade passieren. Vielen Dank, Tim, auf jeden Fall für dieses spannende Gespräch über, ja, nicht klassische oder, sagen, nicht rote Faden, Karrierewege, Meinungsbildung und auch das Leben und das Führen in der Rundfunkbranche. War auf jeden Fall sehr spannend.
Dankeschön. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann finden Sie alle Folgen des Suits & Sneakers Podcast auf der Webseite von Deininger sowie auf Ihrer favorisierten Podcast-Plattform, unter anderem auf Apple Podcasts und Spotify.
Die Links dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Ja, da der Ausstrahltermin jetzt am 20. Dezember, kurz vor den Festtagen ist, wünschen wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wunderschöne Festtage. Wir möchten uns ganz herzlich an dieser Stelle bedanken für das Zuhören, für die Kommentare, für das Feedback in unserem ersten Jahr des Podcasts. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, das zu machen und auch das Feedback zu hören und stetig auch ja an der Verbesserung, an unserer Fehlerkultur zu arbeiten. Und seien Sie auf jeden Fall gespannt. Wir haben uns für 2025 was Zusätzliches Neues einfallen lassen, dazu aber später mehr. Und insofern genießen Sie die Festtage, kommen Sie ein bisschen zur Ruhe, kommen Sie gut ins neue Jahr und machen Sie es gut. Und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ja, tschüss.